Diener. Es sind Geistwesen. Und sie sind als Helfer eingesetzt worden. Das ist ihr Ursprung. Und somit denke ich, macht es auch Sinn, dass sie schon vor Grundlegung der Welt da waren. Weil Gott ist ewig. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Was wissen wir sonst noch über die Engel? Wir wissen, dass sie Freude empfinden können, oder? Engel können sich freuen. Das sagt das Wort Gottes uns in Lukas 15, Vers 10. Wenn ein Sünder Buße tut, da freuen die Engel sich im Himmel. Also sie können sich freuen. Sie können aber auch Bestürzung zum Ausdruck bringen. Weiteres Gefühl, bestürzt sein. In Offenbarung 22, Vers 9, es ist die Stelle, wo Johannes vor einem Engel auf die Knie fällt und ihn anbeten möchte. Da ist der Engel bestürzt. Es geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass man Engel anbetet. Engel sollen nicht angebetet werden. Es sind Dienstboten. Und Dienstboten werden nicht angebetet. Man betet immer den Sender des Dienstboten. Also Gott. Gott sollen wir anbeten. Aber nie einen Engel. An anderen Stellen finden wir, zum Beispiel Petrus schreibt in seinem Brief, im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 12, dass Engel auch neugierig sind. Eine weitere Eigenschaft, die wir Menschen auch haben, oder? Wir können uns freuen, wir können bestürzt sein, wir sind neugierig. An anderen Stellen wird berichtet, dass Engel kommunizieren untereinander, dass sie Gott loben, dass sie singen. Alles soweit Eigenschaften, die auch wir als Menschen haben. Und ich glaube, da hört es auch auf. Denn die haben noch weitere Eigenschaften. Wir wissen zum Beispiel, dass Engel unsterblich sind. Das steht in Lukas 20, Vers 36. Wir Menschen sind sterblich. Engel sind unsterblich. Die können nicht sterben. Wir wissen, sie können menschliche Gestalt annehmen. So dass wir sie sehen. Sie können auch mit Menschen reden, egal welcher Sprache wir sind. Die kennen jede Sprache. Ob wir aus Deutschland sind, ob wir aus Israel sind, ob wir aus sonst wo kommen, Engel können mit Menschen auch kommunizieren. Sie können Menschen im Traum begegnen. Wenn wir zum Beispiel an die Weisen aus dem Morgenland denken. Engel können Menschen im Traum begegnen. Das sind jetzt Eigenschaften, die wir als Menschen nicht haben. Das können wir einfach nicht. Des Weiteren beschreibt das Wort Gottes uns auch unterschiedliche Arten von Engel. Die sind nicht wie die Masthähnchen, alle gleich. Kennst du eins, kennst du alle. Die sind ganz unterschiedlich geschaffen. Auch wir Menschen sind unterschiedlich geschaffen. Jeder von uns ist ein Individuum. Es gibt keine zwei Gleichen. Aber auch von der Ordnung her gibt es unterschiedliche. Wir haben ja jetzt in der Offenbarung, da haben wir uns schon mehrmals über die Cherubime oder ein Cherub, Einzahl, unterhalten. Diese Art von Engel, die waren dafür zuständig oder die hielten sich immer am Thron Gottes auf, für Gott die Ehre zu geben, Gottes Ehre. Das ist ihre Aufgabe. Cherube. An anderen Stellen, in Jesaja 6 zum Beispiel, da finden wir eine andere Art von Engel. Die haben noch einen ganz anderen Dienst. Das sind die Seraphim. Sie sind für das Lob zuständig, Gott zu loben. Das ist ihre Aufgabe, Seraphim. An anderen Stellen berichtet die Bibel uns über Erzengel. Ist noch wieder was anderes. Mächtige Engel, zu denen auch Michael gehört. Kennen sogar einen mit Namen, Michael, ein Erzengel. Und in der letzten Bibelstunde haben wir noch Priesterengel kennengelernt, die aus dem himmlischen Tempel, aus dem Tempel rauskommen und die sind gekleidet wie Priester. Und so gibt es ganz unterschiedliche Engelarten, auch von der Aufgabe, von der Macht und so weiter. Wenn wir sie uns moralisch anschauen, so kann man sie in zwei Lager teilen. Es gibt die einen heiligen Engel, die Gott treu sind, und es gibt die anderen, die gefallen sind, die sich gegen Gott gewandt haben. Diese Trennung, die fing mit einem Aufstand an. Das ist etwas Unglaubliches, oder? Hier bei uns auf Erden kennen wir das. Es gibt ein Weltreich und irgendwann mal kommt es zu einem Aufstand. Das Weltreich wird gestürzt, ein neues Weltreich entsteht. Aber im Himmel, unter den Engeln, und auch da gab es einen Aufstand. Es wird von einem hochrangigen Cherub. Cherub, haben wir ja gerade gesagt, das sind die, die um den Thron Gottes sind. Also wirklich einer aus Gottes direkter Nähe. Einer, der für die Ehre Gottes zuständig ist, ein Cherub. Jesaja, der beschreibt ihn als einen Glanzstern und einen Sohn der Morgenröte. Also ein ganz besonderer Engel. Hesekiel fügt dem noch hinzu und sagt, sein Gewand ist in Karneol, Topas und Diamant, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd gefasst. Edelsteine, die wir wahrscheinlich noch nie zu Gesicht bekommen haben. Sein Gewand. In seinen Ohren hat er goldene Ohrringe gehabt und Perlen. Also ein wunderschöner Engel, der für die Ehre Gottes zuständig ist. Ein Cherub. Er zettelt einen Aufstand an. Unglaublich, oder? Unglaublich. Eine äußerst schöne und prächtige Erscheinung. Und mächtig noch hinzu. Aus der direkten Umgebung Gottes. Doch im Herzen dieses Wesens, sagt Hesekiel, wird Folgendes gefunden. Deine Schönheit hatte dich überheblich gemacht. Aus Eitelkeit hast du deine Weisheit zerstört. Schönheit und Eitelkeit hat ihn zu Fall gebracht. Dieser Cherub, der wird uns in Offenbarung 12, Vers 9 als der große Drache. An anderer Stelle wird er als feuerroter Drache bezeichnet. Und ich denke, jeder, der viel fernschaut, diese fernöstlichen Filme vielleicht, was begegnet uns dort immer wieder? Ein feuerroter Drache, oder? Der wird dort verehrt. Es ist einfach interessant. Diese ganzen Shaolin-Mönche und wie sie da alle heißen, ein feuerroter Drache, den finden wir auch in der Bibel. Wird auch ganz genau gesagt, wer das ist. Der wird unter manchen Kulturen richtig verehrt, angebetet. Weiter, eine zweite Bezeichnung, die uralte Schlange. Garten Eden, oder? Ist das Erste, was uns sofort einfällt. Garten Eden, die uralte Schlange. Teufel, eine weitere Bezeichnung, also Verleumder. Oder auch Satan, was Widersacher heißt. Mit diesen Titeln, sage ich mal, wird er in Offenbarung 12, Vers 9 bezeichnet. Dieser Cherub, der für die Ehre Gottes zuständig war, hat sich völlig verändert. Völlig verändert. Wegen seiner Sünde wurde er auf die Erde geworfen, heißt es. Doch ging er nicht alleine, sondern er zog etwa ein Drittel der Engel mit sich. Viele Gleichgesinnte. Offenbarung 12, Vers 4. Das heißt, jeder Dritte der Engel ist ein gefallener Engel. Und es gibt Myriaden, Tausende mal Tausend von Engeln. Ein, zwei gefallen. Jeder Dritte ist ein gefallener Engel. Also es gibt unzählige gefallene Engel. Und ich sag mal, dieser Cherub, das war schon ein mächtiger Engel, der wirklich Macht hatte. Aber es sind doch noch weitere mächtige Engel unter diesen Gefallenen. Er ist nicht der Einzige. Und in Offenbarung 9, Vers 13, da wird uns beschrieben, wie vier Engelwesen losgebunden werden. Nur vier. Und was machen sie? Sie vernichten ein Drittel der Menschheit. Vier Engelwesen, die jetzt noch gebunden sind, die werden gelöst. Und sie vernichten ein Drittel der Menschheit. Auch wieder. Eins, zwei, tot. Jeder Dritte stirbt. Nur 4 Engelwesen. Ich bin mir sicher, es hätte auch einer geschafft. Wie schon gesagt, Satan ist ein unwahrscheinlich mächtiger, aber ein gefallener Engel. Und die Betonung liegt auf Engel. Nicht auf mächtig. Die Betonung liegt, er ist ein Engel. Ich denke, das kann man sehr schön in einem Bild erklären. Wenn wir uns einen mächtigen König vorstellen, der unwahrscheinlich mächtig ist und der hat eine große Dienerschaft. Und der oberste dieser Diener, der zettelt einen Aufstand auf. Wir brauchen gar nicht weit denken. Der verliert, oder? Wir haben ja gesagt, es ist ein mächtiger König. Nicht einer, der es nur von sich denkt, es ist ein mächtiger. Der verliert. Und alle Mitverschwörer von diesem obersten Diener, die werden, ich sag mal, gekündigt in der heutigen Zeit. Ne? Die fliegen raus. Obwohl Satan ein sehr großer ist, unter seinesgleichen, ist er nicht als Gegenüber von Gott zu sehen. Genauso wie ein König und ein Diener. Das ist kein Gegenüber. Diener kann man mit Dienern vergleichen und Könige mit Königen. Aber man kann nicht einen König mit einem Diener vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Genauso können wir auch nicht Gott mit dem Satan vergleichen. Das ist eine völlig andere Ebene. Aber das tun wir manchmal, oder? Wir sehen den Satan als den Widersacher, was er ja auch ist, und irgendwie geben wir ihm eine wesentlich größere Stellung, als er überhaupt hat. Der ist nur ein Engel, ein gefallener Engel. Der ist nicht Gott. Der ist nicht allwissend. Der ist nicht allmächtig. Mächtig ja, aber nicht allmächtig. Und das dürfen wir als Christen nie vergessen. Obwohl der Satan stark ist, ist er nur einer der Diener. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn wir in der heutigen Zeit um uns schauen, ich denke, so sehen wir das sehr deutlich, was in der Welt los ist. Und das sagt auch Petrus schon zu der damaligen Zeit. Im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, da sagt er, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Damals schon, seit Anfang der Erschaffung der Welt, bis in die heutige Zeit. Er und die Seinen, die scheuen vor nichts zurück. Sie beeinflussen, sie verführen und sie richten Menschen zugrunde. Das ist deren Aufgabe, das ist das, was sie können. Jeder tut, was er kann, das können sie. In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, euer Vater ist nämlich der Teufel, und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Mörder und Lügner wird er hier von Anfang an genannt. Wir brauchen ja nur an Eva denken. Sie wurde belogen, betrogen, verführt. Abel wurde ermordet. Da war der Satan schon am Werk. Da hat er das getan, was er kann. Verführt, ermordet, bis in die heutige Zeit hinein. Aber das Schöne ist, auch das nimmt ein Ende. Wie Nikolaus schon sagte, Gott schafft alles neu. In Offenbarung 22. Aber das geschieht erst, wenn er gerichtet ist. Heute ist er noch, wirkt er noch unter uns. Aber diese Zeit, die kommt, wo er nicht mehr wirken wird, wo ihm das genommen wird. Soviel ich weiß, berichtet uns die Bibel über 4 Niederlagen dieses mächtigen Engels, Satans, plus die am Kreuz natürlich. Aber 4 weitere. Und ich möchte mit der 4. anfangen. Die wird uns in Offenbarung 20, Vers 10 beschrieben. Es ist nach dem 1000-jährigen Friedensreich, wo er nochmal freigelassen wird für eine Weile und sofort wieder sein Glück versucht. Menschen verführt, Menschen in den Tod führt, aber es ist ein letztes. Er wird gefangen und er wird in den Feuersee geworfen. Er wird endgültig nicht vernichtet, sondern endgültig weggesperrt. Für alle Zeit. Nicht vernichtet, aber weggesperrt. Und er wird nie wieder rauskommen. Er wird in den Feuersee geworfen, wo es kein Entrinnen gibt. Das ist die vierte. Die dritte steht in Offenbarung 20, Vers 2. Das findet direkt vor dem tausendjährigen Friedensreich statt. Nachdem die letzte, vorher die dritte. Dort wird er ergriffen und in Ketten gelegt, um für 1000 Jahre weggesperrt zu sein. Das ist die dritte. Gefangen, in Ketten gelegt und in den Abgrund getan. 1000 Jahre Haft, sage ich mal so. Die zweite steht auch in Offenbarung 12, die Verse 7 bis 9. Dort entsteht ein Kampf im Himmel unter Michael, die ihn bezwingen und ihn aus dem Himmel hinabwerfen. Er wird aus dem Himmel verbannt und er darf dort nicht mehr rein. Heute ist er ja noch, wie er so schön, er wird als, schön ist der falsche Begriff, aber er tut, er verklagt uns vor Gott. Tagtäglich. Er tut nichts anderes. Er verführt uns, versucht es immer wieder und sobald wir reinfallen, ist er als erster dort und sagt, guck mal, da hat er wieder verfehlt. Guck mal, dort hat er wieder verfehlt. Er hat immer noch Zugang zu Gott in den Himmel. Aber diese zweite vernichtende Niederlage erleidet er im Himmel und er wird endgültig verbannt. Er hat keinen Zutritt mehr zu Gott. Er kann uns nicht mehr verklagen. Und Jesus, der sieht das schon im Voraus, in Lukas 10, Vers 18 sagt er, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Er wird aus dem Himmel verbannt von Michael und seinen Engeln. Und wir können uns vorstellen, mit welcher Wut er auf die Erde aufschlagen wird, unter die Menschen. Wenn er dort verbannt ist, dann wird er hier weiter sein Unwesen treiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Seine erste Niederlage, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht sagen. Eine Annahme von mir, wo es geschehen sein kann, aber es steht nicht in Stein gemeißelt. Das ist nur eine Annahme von mir. Das ist im ersten Buch Mose zwischen Vers 1 und zwischen Vers 2. Wie gesagt, das ist nur eine Annahme von mir. Und zwar, diese Annahme ergibt sich aus zwei folgenden Versen. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigt von Anfang an. Er sündigt von Anfang an. Und in 1. Mose 1, Vers 1 steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang und von Anfang. Im Anfang der Erde, von Anfang an der Erde. Ist nur eine Vermutung von mir. Und in Vers 2 lesen wir, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ist vielleicht nur Zufall, aber man kann hier auch hineindeuten, dass die Erde verwüstet war, weil der Satan auf die Erde geworfen wurde. Und es ist Finsternis, es ist Chaos da. Es ist Chaos, noch vor der Erschaffung des Menschen. Also im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vers 2, die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe. Auf jeden Fall, was wir wissen, wie gesagt, das ist eine Vermutung von mir. Was wir aber auf jeden Fall wissen, das ist, dass sofort in Kapitel 3, da tritt der Satan schon in Aktion. Das ist die Verführung von Eva. Also wir sehen, er war sofort dort. Der Mensch ist geschaffen, die ersten zwei Menschen, und er ist sofort am Werk und versucht sie sofort zu verführen. Und das gelingt ihm auch. Er verführt Eva. Was wissen wir noch über die gefallenen Engel? In 1. Mose 6, die Verse 1 bis 2 und 4, da wird uns noch etwas beschrieben. Dort steht, Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Und in Vers 4: In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. In Hiob finden wir auch diesen Begriff Gottessöhne. Die Gottessöhne kamen zu Gott und unter ihnen war auch der Satan. Also es sind nicht Menschensöhne, sondern es sind Engel, Dienstwesen, Gottessöhne. Und diese Engel, die gehen, die vermehren sich, die gehen zu den Frauen der Menschen ein. Und die gebären ihnen Kinder. Am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass obwohl Engel Geistwesen sind, können sie menschliche Körper annehmen. Sie haben diese Möglichkeit, sich als Mensch, menschlicher Gestalt, sich den Menschen zu offenbaren. Und hier sehen wir, dass sie sogar noch mehr fähig sind. Sie können sich auch vermehren mit Menschen. Obwohl es eine völlig andere Gattung ist, sage ich mal, völlig andere Wesen, können sie sich mit Menschen vermehren. Und es ist gut möglich, dass gerade diese Zeit auch der Ursprung für all diese Mythen sind, die wir bis heute haben. Wenn wir die Mythologie uns anschauen, mit all diesen Göttern, ob das die nordischen Götter sind, ob das die griechischen sind oder die römischen, wie auch immer, dass diese Mythologie ihren Ursprung gerade in dieser Zeit hatte, wo Engel, wir können uns das vorstellen, was für eine Kraft diese Engel hatten, was für machtvolle Wesen das waren. Und wenn sie unter Menschen wandeln, dass die Menschen sie anbeten, ist eine Möglichkeit, dass das der Ursprung dieser ganzen Mythologie war, dass Engel angebetet wurden und zu Göttern gemacht worden sind. Was geschieht mit diesen Engeln, die sich mit Menschen paaren, sage ich mal so? Was geschieht mit denen? Die werden uns an zwei weiteren Stellen noch erwähnt, und zwar in Judas 1, Vers 6. Dort steht: Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Sind zu den Menschen eingegangen, aber sie haben ihre Strafe sofort bekommen. Relativ schnell, sage ich mal, relativ schnell. Sie wurden in Fesseln gelegt. Sie wurden in Fesseln gelegt. Anhand der Reaktion Gottes sehen wir, dass gewisse Sünden härter bestraft werden als andere. Und das war eine dieser Sünden. Sie wurden härter bestraft wie andere, weil nicht alle Engel sind ja in den Abgrund gesperrt. Die treiben ja immer noch ihr Unwesen. Ganz viele. Aber diese, die das getan haben, die wurden weggesperrt. Sofort an Ort und Stelle. In Lukas 8, da finden wir eine interessante Stelle, wo Jesus diesem Gadarener, diesem besessenen Mann, begegnet. Um was flehen diese Dämonen, diese Geister, die in diesem Gadarener drin waren? Um was flehen sie? Sie wollen in die Schweine rein. Warum? Wovor hatten sie Angst? Was haben sie befürchtet? Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Sie flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Sie wussten ganz genau, was Sache ist. Sie wussten es. Sie wussten auch, dass ihr Endziel der Abgrund ist. Aber sie sagen vorher: Was bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wussten auch, dass es noch nicht an der Reihe war. Und Jesus schickt sie auch nicht in den Abgrund. Er lässt es zu, dass sie in die Schweine gehen. Und die Schweine stürzen in den Abgrund hinunter. Das, was sie können, töten. Die gefallenen Engel, die kennen ihr Ende. Und die kennen auch die Bibel. Ich denke, sogar besser, als wir das tun. Die wissen sehr vieles. Doch diese, die diese Verbindung mit den Menschen eingingen, die wurden weggesperrt. Und diese Verse, die zeigen auch, wie irrsinnig dieser Gedanke ist. Wenn manche Menschen behaupten, Kinder, die im Kindesalter sterben, oder Ungeborene, dass das jetzt Engel im Himmel sind. Das ist Irrsinn. Menschen und Engel, es sind zwei völlig verschiedene Arten. Aus einem Menschen wird nie ein Engel werden. Und aus einem Engel wird nie ein Mensch werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Für Engel gibt es keine Vergebung. Jeder Engel, der gegen Gott gesündigt hat, ist keine Vergebung. Gibt es nicht. Jesus starb für Menschen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen. Kein Engel. Und deswegen, das funktioniert nicht. Ein menschliches Wesen, ungeboren oder als Kind, kann kein Engel werden. Nicht möglich. Und diese weggesperrten Engel, die finden wir noch ein letztes Mal in Offenbarung 9. Dort werden sie nochmal, ich sag mal, wie es im Gefängnis manchmal so ist, man bekommt Freigang. Und die bekommen hier auch Freigang, für kurze Zeit. Wenn man Kapitel 9, Offenbarung ab Vers 6 liest, ab Vers 1. Dort steht, nachdem der fünfte Engel die Posaune geblasen hatte, sah ich einen Stern. Denken wir wieder, der Morgenstern, der Satan, als ein Morgenstern bezeichnet, der vom Himmel auf die Erde gestürzt war. Dieser Stern erhielt den Schlüssel. Er hatte den nicht selber, sondern er bekam ihn. Der ist nicht allmächtig, der Satan. Dieser Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht in den Abgrund. Haben wir gelesen, im Abgrund sind diese Dämonen verwahrt. Und öffnete ihn. Da quoll Rauch heraus, wie von einem riesigen Schmelzofen, und verdunkelte die Luft und die Sonne. Also der Feinstaub, den man heute misst, ist wohl nicht ganz so schlimm wie das, was hier geschehen wird. Es verdunkelte die Luft und die Sonne. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, wie Skorpione stechen konnten, und schwärmten über die ganze Erde aus. Doch es wurde ihnen verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen und anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen, und zwar die Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn trugen. Töten durften sie diese Menschen jedoch nicht, aber sie hatten die Macht, sie 5 Monate lang zu quälen. Die Menschen würden unerträgliche Schmerzen erleiden, wie durch den Stich eines Skorpions. In dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen, zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Wenn wir am Anfang denken, die Mythologie der Götter, die angebetet werden, ich glaube, an diesem Zeitpunkt wird sie keiner mehr anbeten. Weil hier zeigen sie ihr wahres Gesicht. Lügner und Mörder. Das sind sie von Anfang an. Täuschen, das können sie. Und wenn man all das weiß, lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Können wir uns das vorstellen? Wir haben jetzt über all diese Macht, die diese Wesen haben. Und dann wir? Wir sollen zu Gericht sitzen? Paulus sagt ja. Paulus sagt ja, 1. Korinther 6, Vers 3. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie schon gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es sind Dienstwesen. Dienstwesen. Und so gibt es sehr viel Information, die wir über Engel wissen dürfen, was die Bibel uns offenbart, was sie uns zeigt. Und das ist auch wichtig, es zu wissen, um der Verführung nicht zu erliegen. Weil das ist ja das, was sie tun. Sie versuchen uns zu verführen. Sie versuchen uns vom Ziel abzubringen, wo sie nur können. Jetzt haben wir viel über die bösen Engel gehört. Deprimierend, oder? Aber es war nur ein Drittel. 2 Drittel sind heilig geblieben. Also der größere Teil ist immer noch Gott treu geblieben. Und die Bibel ist voll mit Begegnungen mit diesen Engeln. Wenn wir an Abraham denken, wenn wir an Lot denken, wenn wir an Daniel denken, wenn wir an Elia denken, und so haben wir unzählige Geschichten im Alten wie auch im Neuen Testament. Petrus, der aus dem Gefängnis befreit wurde von einem Engel. Trotz all dieser Wachen, trotz all dieser, er lag angekettet. Aber das ist egal, das ist völlig egal. Diese Macht, die diese Engel haben, da ist die menschliche Macht ein Nichts. Und wenn Gott diese Engel sendet, und er tut das, uns zur Hilfe, dann haben wir allen Grund, Gott zu loben und zu danken dafür. Auch bei der Gesetzesgebung im Alten Testament am Sinai, auch dort waren die Engel zugegen. Sie waren auch dort dabei. Und es gibt sehr viele Sachen und Punkte, wo die Engel die Menschen unterstützen und helfen. Und wenn man sich die Frage stellt, wir haben die Guten und wir haben die Bösen. Vor den Guten brauchen wir uns nicht zu fürchten. Aber wie sollen wir uns gegen diese Bösen verteidigen? Können wir das überhaupt? Haben wir denn irgendetwas entgegenzusetzen? Wir als Menschen? Und da steht in 1. Petrus 5, Vers 9, 10 und 11 auch noch. Dort heißt es, dem Satan, müsst ihr standhaft im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Lebenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Nicht dem Satan. Gott gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Und in Jakobus 4, Vers 7 heißt es auch nochmal, so unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Wenn wir uns Gott unterwerfen, dann stehen wir unter seinem Schutz. Der Unterworfene steht immer unter dem Schutz desjenigen, der ihn unterworfen hat. Und somit stehen wir unter dem Schutz Gottes. Gott ist der König, Satan ist nur der Diener. Und er hat nicht die Macht, gegen diesen König anzukämpfen. Das kann er nicht. Der hat die Macht nicht dafür. Und deswegen heißt es hier auch, dann wird er fliehen. Vor Gott flieht er, wo er nur kann. Da sucht er das Weite. Und so sind auch wir unter Schutz. Wir schwachen Menschen. Ich weiß nie, wer denn diese Filme Transformer schon mal gesehen hat. Einmal die Hände hoch. Wer ist ehrlich und wer gibt es so, dass er die geguckt hat? Ich habe sie auch gesehen. Wer sie gesehen hat, der kennt das ja, diese großen Maschinen, die sich da transformieren. Und diese kleinen Menschlein, die immer im Geschehen da sind. Die haben keine Chance gegen diese Maschinen. Und da kämpfen die Guten gegen die bösen Maschinen. Ich denke, das zeigt das so ein bisschen, diesen Kampf, der um uns herum tobt. Da sind diese Riesen um uns herum. Da sind die Guten, die Gott immer wieder aussendet, um uns zu schützen, zu bewahren. Und da sind diese Bösen, die die Welt vernichten wollen, die uns vernichten wollen, wenn sie es können. Aber da sind die Guten. Und die helfen, die unterstützen. Und so dürfen wir uns immer freuen, dass die bei uns sind. Eine weitere Frage, die letzte. Wie kann man sie unterscheiden, die einen von den anderen? Ich meine, sehen tun wir sie ja nicht. Aber sie beeinflussen uns durch Gedanken, durch ganz verschiedene Sachen. Selbst im Traum können die uns begegnen. Wie unterscheidet man sie, die einen von den anderen? Ich denke, keiner von denen wird sagen, ich bin der Gute oder ich bin der Böse. Aber beide haben ein Ziel. Wie unterscheiden wir sie? Ja, ist richtig. Aber ist das immer so offensichtlich, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist? Der Weg zur Höhle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, sagt man, ne? Warum sagte Gott oder Jesus an einer Stelle, geht von mir, ich kenne euch nicht? Das heißt doch, das sind Menschen, die haben ihr Leben lang darauf vertraut, dass sie es richtig machen. Wie kann Gott dann sagen, ich kenne euch nicht? Das muss doch wirklich eine Abweichung von vielleicht 1% sein. Die müssen wirklich, man kennt das ja, 1% Abweichung ist Abweichung. Du kommst nicht mehr ans Ziel an. Aber 1% Abweichung, das fühlt sich doch an, als würde alles richtig laufen. Ich will euch nicht belästigen oder nerven, aber ich habe das ja schon am Freitag vorgelesen, ich habe das schon an anderen Stellen vorgelesen. Ich lese euch einen Text vor. Ich nehme mir die Freiheit heraus. Über einen Mann, der heißt Joshua Mills. Genau der wieder. Habe ich schon wer Freitag da war, der weiß es schon, die anderen wissen es nicht. Joshua Mills ist ein international anerkannter Diener des Evangeliums. Musikalischer Künstler, Sprecher, Bestsellerautor und Visionär, der anbetet und predigt, während er in der Herrlichkeitswolke steht und den Menschen direkt aus der Herrlichkeit heraus dient. Überall, wo er hingeht, bestätigt der Herr sein Wort mit Zeichen und Wundern, welche Zeugnis von Jesus Christus geben. Während er in mehr als 60 Nationen rund um die Welt reiste, schuf er überall, wo er hinging, einen Bereich der Herrlichkeit. Mit einer klaren Botschaft, dass Lobpreis die Atmosphäre verändert. Wo ist der Fehler? Ihr kennt ja diese Bilder, ne? Suche drei Fehler. Wo ist der Fehler? Nicht alle waren Freitag da. Die es wissen, die sind, behalten es für sich. Wo ist der Fehler? Ein Visionär, einer, der eindeutig Zeugnis von Jesus Christus und Jesus untermauert sogar das mit großen Wundern. Bitte? Ich weiß nicht mal, wo der anfängt. Also egal, wo er hingeht, schafft er einen Bereich der Herrlichkeit mit einer klaren Botschaft, dass Lobpreis die Atmosphäre verändert. Ja. Nicht, dass irgendwie Jesus uns rettet, sondern eine klare Botschaft ist. Der Herr sein Wort mit Zeichen und Wundern bezeugt. Das kennen wir auch im Neuen Testament, ne? In den Evangelien, in der Apostelgeschichte. Da, wo die Apostel teilweise von Petrus und Johannes, nur der Schatten fiel auf Kranke und sie wurden gesund. Gott bekräftigt die Botschaft der Apostel durch Wunder. Tut er auch. Wo ist der Fehler? Er selbst kann keine Wunder tun, das ist richtig. Das heißt, da ist eine Kraft hinter, eindeutig. Der Fehler liegt, er steht in der Herrlichkeitswolke. Dort kann er nicht stehen, weil die Herrlichkeitswolke ist der Ort, wo Gottes Thron ist. Da muss aber Gott auf dem Schoß sitzen. Und das glaube ich nicht. Da muss aber Gott auf dem Schoß sitzen. Die Herrlichkeitswolke, das ist die Schechina. Und darüber berichtet uns das Alte Testament sehr viele. Die Schechina ist der Ort, wo Gott ist. Das heißt, er hat Gott beiseite getan und er steht selber in dieser Herrlichkeitswolke. Das glaube ich. Das glaube ich. Und Wunder und Zeichen, das ist für den Satan überhaupt kein Problem. Das lesen wir in der Offenbarung, das wird er tun. Er wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, regnen lassen, genauso wie bei Elia, wo Gott Elia bestätigt, indem Feuer vom Himmel fällt. Lesen wir in der Offenbarung, der Satan wird die gleichen Zeichen tun. Zeichen und Wunder, um die Menschen zu verführen. Nochmal zum Anfang zurück. Was ist das Wort Gottes? Das Buch, das wir abputzen? Oder der Hammer, mit dem wir die Nägel reinkloppen? Das ist es. Und das möchte ich jedem sagen. Lass uns diesen Hammer benutzen, um wirklich diese Sachen, was der Satan um uns herum baut, zerstören. Aber durch das Wort Gottes. Nicht wir, nicht irgendwie, sondern nur durch das Wort Gottes, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir damit leben, jeden Tag. Und dann unterscheiden wir die auch. Dann unterscheiden wir, was die Guten sind und was die Schlechten sind. Die guten Engel, die werden immer zur Ehre Gottes dienen. Immer. Wenn uns ein Engel etwas sagt, was im Wort Gottes nicht steht, dann ist das kein heiliger Engel, dann ist das ein gefallener Engel. Denn deren Ziel ist es, immer die Menschen von Gott wegzubringen. Und anhand der Früchte können wir dir unterscheiden. Was sind die Guten und was sind die Bösen? Wie gesagt, das war nur Teil 1. Damit würde ich sagen, hören wir heute auch auf. Lange genug geredet. Lass uns aufstehen und ich bete noch zum Ende. Herr Jesus, du bist das Wort Gottes, du bist das fleischgewordene Wort. Danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke dir dafür, dass wir bis in die heutige Zeit dein Wort haben, dass wir darin lesen dürfen, studieren dürfen, schauen, was du uns zu sagen hast, und du hast uns sehr viel zu sagen. Danke dir dafür, dass du uns mit deinem Heiligen Geist versiegelt hast, der uns dein Wort öffnet, wenn wir darum bitten, wenn wir darin forschen, wenn wir diese Einigkeit mit dir suchen, Herr, Gemeinschaft mit dir suchen, im Gebet und in deinem Wort. Schenk du Gnade dafür, dass wir das nicht vernachlässigen, dass wir wirklich, ja, ganz viel Zeit dafür uns nehmen, um diese Gemeinschaft mit dir zu halten, damit wir am Ende des Zieles nicht zu denen gehören, zu denen du sagst, ich kenne euch nicht, geht von mir. Schenk du wirklich Gnade, dir treu zu bleiben, ein Leben zu führen, das deiner würdig ist. Danke nochmal für alles. Amen.